Sie müssen damit rechnen, dass nach 1918 in dem neuen rumänischen Staat deutschsprachige Bevölkerungsgruppen gekommen sind, die aus den verschiedenen Provinzen sind, aus der ehemaligen österreichischen Monarchie, Balazin, Dörgwand, Bukowina, aus dem russischen Zarenreich, dass alle diese Gruppen sicher eine eigene, sagen wir, Form der Sprache hatten. Man hätte sagen können, die limbasche Kultur als Germano, und dann hätten wir Punkt gemacht, da hätten wir dann nicht mehr das Buch schreiben müssen. Aber so können wir die Nuance bringen, dass es hat sich selbst entwickelt, und es sind Phasen, in denen wir vielleicht im Gespräch zeigen können, wann die limbasche Kultur existiert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kührer-Wielach und ich darf Ihnen heute die Aufzeichnung einer Buchpräsentation zu einem äußerst interessanten Thema präsentieren. Vor etwas mehr als einem Jahr ist in Rumänien das zweibändige Werk Limbaschi Cultura Germana in Romania erschienen. Auf Deutsch: Deutsche Sprache und Kultur in Rumänien 1918 bis 1933. Mehrere Jahre lang haben Dutzende Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Disziplinen an diesem Werk gearbeitet, darunter auch mehrere Mitarbeiter aus dem IKGS-Team. Ich würde sagen, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das hat sich auch im Rahmen der Buchpräsentation gezeigt, die vor einigen Wochen am Institut für Romanische Philologie der LMU stattgefunden hat. Es sprachen die beiden Projektleiter und Herausgeber Andrei Corbea-Hoische von der Universität Jasch und Rudolf Greif von der Universität Klausenburg. Moderiert haben Aurelia Merlan von der Romanistik der LMU und Tobias Weger vom IKGS. Aber hören Sie doch selbst.
Es ist mir eine große Freude und eine Ehre, heute Abend zwei Gäste aus Rumänien begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Andrei Corbea-Hoische von der Universität Alexandru Ioan Cuza Iași und Professor Dr. Rudolf Greif von Babeș-Bolyai Universität aus Cluj-Napoca, Klausenburg. Professor Dr. Andrei Corbea-Hoische ist Autor zahlreicher Werke über die deutsche Literatur, Autor von Arbeiten zur deutschen Kultur sowie zur Ästhetik. Arbeiten, die in Rumänien erschienen sind und auch außerhalb Rumäniens. Professor Dr. Rudolf Greif ist seinerseits Autor von zahlreichen Arbeiten zur Geschichte von Banat, zur wirtschaftlichen Geschichte Rumäniens, zur Geschichte der deutschsprachigen Minderheiten Rumäniens, zur Industrie von Banat. Heute Abend steht im Fokus dieses Buch. Das Buch erschien 2023, hat den Titel Limbaschi Cultura Germana in Romania 1918-1933 auf Deutsch, Deutsche Sprache und Kultur in Rumänien. Das Buch umfasst nicht weniger als 1400 Seiten. Und in den verschiedenen Kapiteln wird zum Beispiel die Situation der deutschen Sprache und der deutschen Kultur nach 1918 dargestellt, zum Beispiel der Gebrauch der Sprache im Alltag und in formellen Situationen. Es wird im Kapitel über die Sprachkontakte gesprochen zwischen dem Deutschen und dem Rumänischen, dem Deutschen und dem Ungarischen oder Jiddischen oder Polnischen oder Russischen oder Ukrainischen. Es gibt Kapitel zur deutschen Presse, zum deutschen Theater, zum Unterricht auf Deutsch in Schulen und Universitäten, an den Universitäten. Also ein spannendes Buch mit vielen Informationen und auch mit einem geschichtlichen Hintergrund. Nun möchte ich meinem Kollegen vom Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas das Wort geben. Meinem Kollegen Professor Dr. Tobias Weger, der eine genauere Darstellung der Gäste aus Iași und Cluj-Napoca machen wird.
Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst einmal möchte ich unsere Kooperationspartner ganz herzlich begrüßen. Sehr geehrte Frau Generalkonsulin, sehr geehrter Herr Konsul, es ist eine große Ehre, dass Sie diese Veranstaltung mit unterstützen und durch Ihre persönliche Anwesenheit auch bei uns beehren. Des Weiteren möchte ich die Società Teatro Germano Romano Centro Integrale Cimigrazie ganz herzlich begrüßen, vertreten durch ihre Präsidentin Frau Meyer, die ebenfalls die Veranstaltung sehr beworben hat. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Und schließlich, last but not least, Ihnen, Frau Merlan von Institut für Romanische Philologie. Das ist also eine Kooperationsveranstaltung. Mein Name ist Tobias Weger. Ich vertrete heute das IKGS, das Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, das auch mit unserem Direktor Florian Quirer-Wielach und einigen Gremienmitgliedern auch heute Abend vertreten ist. Ich darf Ihnen die Gäste nochmal vorstellen. Professor Dr. André Corbea Heusche ist aus Jasch zu uns gekommen. Er ist Germanist und Romanist, war in der Vergangenheit auch als Diplomat tätig, als Vertreter Rumäniens in Wien, ist Professor an der Alexandru Ioan Cuza Universität in Jasch und hat im Laufe seines Lebens verschiedene Gastprofessuren an mehreren internationalen Hochschulen bekleidet. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der germanistischen Literaturwissenschaft, insbesondere zur deutschsprachigen jüdischen Literatur der Bukowina und ihres Zentrums Czernowitz, also ein ganz renommierter Forscher zu Paul Celan und seinem Kreis. Aber darüber hinaus betreffen seine Forschungen auch allgemeine Themen der Kulturgeschichte Südosteuropas und er hat zahlreiche Veröffentlichungen zu Czernowitz, zur Bukowina und zu ihrer Literatur, zur Kultur und Geschichte der Deutschen in Rumänien ganz allgemein vorgelegt. Ihm zur Seite sitzt Professor Dr. Rudolf Gräf, gebürtig aus Reschica im Banat. Er ist Historiker und Wirtschaftsfachmann, Professor an der Babeș-Bolyai-Universität in Klausenburg, Cluj-Napoca. Darüber hinaus auch Direktor des Instituts für deutschsprachige Lehre und Forschung. Außerdem wissenschaftlicher Forscher am Transsilvania-Forschungszentrum der Rumänischen Akademie der Wissenschaften in Hermannstadt. Seine Forschungsschwerpunkte sind die moderne europäische Geschichte des Banats und Siebenbürgens mit einem gewissen Fokus auf der Wirtschaftsgeschichte. Und er hat ebenfalls zahlreiche Veröffentlichungen zur Geschichte und Wirtschaftsgeschichte vorgelegt, etwa zur Montangeschichte des Banats, die möchte ich nur besonders herausstreichen. Auch er ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Vereinigungen und Gremien sowie Zeitschriftenredaktionen. Außerdem sind beide Autoren langjährige Mitglieder unserer Gremien. Es freut uns ganz besonders, dass Sie heute da sind, um mit uns über das schon vorgestellte Buch Limbașii Cultura Germana in Romania im Zeitraum vom Ersten Weltkrieg bis zum Jahr 1933 zu diskutieren.
Wenn Sie mir erlauben, werde ich die erste Frage stellen. Und zwar, wenn wir den Titel Limbașii Cultura Germana in Romania lesen, liegt uns die Aufmerksamkeit die Tatsache, dass die zwei Substantive in Rumänischen, die zwei Begriffe, Limba und Kultur, also Sprache und Kultur, ohne den bestimmten Artikel verwendet werden. Hat das damit zu tun, dass wir nicht von einer Varietät sprechen können? Hat das damit zu tun, dass in Rumänien verschiedene deutsche Dialekte gesprochen werden, die ziemlich unterschiedlich voneinander sind. Und dazu kommt auch die kolloquiale Sprache, die kolloquiale Varietät und noch die Standard, das Standarddeutsche. Oder gab es einen anderen Grund für diese Formulierung?
Ja, ich kenne Frau Merlan seit sehr, sehr vielen Jahren, seit Dezennien. Und ich stelle fest, dass sie die Linguistin geblieben ist, die ich kannte. Also diese Spitzfindigkeit einer sehr guten und sehr qualifizierten Linguistik. Vielleicht haben Sie hier einen wichtigen Merkmal doch erkannt. Limbașii Cultura Germana statt Limbașii Cultura Germana. Limbașii Cultura Germana wäre vielleicht zu fokussiert. Wir wollten eigentlich Limbașii Cultura Germana in Beziehung zu anderen Sprachen, zu anderen Kulturen einbinden. Das Unbestimmte suggeriert vielleicht eher. diese Prozessualität, ja, nicht etwas Substanzielles. Die Limbaische Kultur German, das ist etwas Festes, ja. Limbaische Kultur Germane erlaubt ein Bild in Bewegung, ja, dass wir uns ein Bild in Bewegung vorstellen. Deswegen vielleicht, ich muss eine Selbstanalyse, eine Psychoanalyse machen, um herauszufinden, warum ich das Projekt, das ich unserem Wissenschaftsministerium vorgelegt habe, und dieses Projekt wurde genehmigt, und diese Bücher sind eigentlich ein Ergebnis eines vierjährigen Projektes, warum ich limbische Kultur dort als Titel angegeben habe und nicht limbische Kultur. Aber eine sehr interessante Frage, das gibt mir wirklich zu denken über mich selbst. Ja.
Sie müssen damit rechnen, dass nach 1918 in dem neuen rumänischen Staat deutschsprachige Bevölkerungsgruppen gekommen sind, die aus den verschiedenen Provinzen, aus der ehemaligen österreichischen Monarchie, Banatien, Böhmen und Bukowina, aus dem russischen Zarenreich, dass alle diese Gruppen sicher eine eigene, sagen wir, Form der Sprache hatten. Man hätte sagen können, die limbische Kultur als Germano, und dann hätten wir Punkt gemacht, da hätten wir dann nicht mehr das Buch schreiben müssen. Aber so können wir die Nuance bringen, das hat sich selbst entwickelt, und es sind Phasen, in denen wir vielleicht im Gespräch zeigen können, wann die limbische Kultur existiert. Es sind solche Phasen, wo auch die Germani existieren. In dem Sinne.
Ja, als Historiker stelle ich vielleicht eine Frage an den Historiker, Herrn Greif, und zwar nach der Periodisierung des Bandes. Man liest die Jahre 1918 bis 1933. 1918 erschließt sich natürlich von selbst. Das ist das Ende des Ersten Weltkrieges, das ist die Zeit, in der Rumänien sein Staatsgebiet massiv vergrößert hat, durch den Hinzugewinn ehemals habsburgischer und russländischer Gebiete. Aber wie verhält es sich mit dem Jahr 1933? Das Jahr 1933 ist ein Jahr, das sich aus der deutschen Geschichte erschließt. Meine Frage daher, vielleicht etwas provokant, hätte es sich nicht den Aufwand noch gelohnt, die nächsten 7 Jahre noch mit dazuzunehmen und das Jahr 1940 als Schlusspunkt zu wählen, zumal das Jahr 1940 ja wirklich auch für die rumänische Geschichte ein tiefer Einschnitt war durch den Verlust von Gebieten an die UdSSR, an Ungarn, an Bulgarien. Und auch für die in Rumänien lebenden Deutschen ein tiefer Einschnitt war. Es ist das Jahr der Umsiedlung der Bessarabien-Deutschen, es ist das Jahr der Umsiedlung der Bukowina-Deutschen, der Dobruscha-Deutschen. Auch in Siebenbürgen tut sich in diesem Jahr sehr viel. Wäre es nicht gut gewesen, sozusagen den Fokus noch 7 Jahre nach vorne zu verlagern?
Ja, es wäre gut gewesen. Aber es wäre noch besser, wenn ein anderes Projekt existieren würde, das diese Periode eigenständig behandeln würde. Ja. Denn es ist trotzdem was anderes. Denn wenn wir 1918 als, sagen wir, Beginn der Analyse dieser Periode benutzen, haben wir eine massive Veränderung. Obwohl noch juridisch gesehen und von dem internationalen Recht alles noch bis zum Trianon, bis 1920 laut, aber 18 haben wir mit der Versammlung von Straßburg von Alveolia eine Wende in der Geschichte der Region, der ganzen Region, des Landes. Das kann man, sagen wir, so argumentieren. Die Reiche zerfallen, zerbröckeln, es bilden sich neue Staaten und es vervollständigen sich einige Staaten, unter denen ist auch Rumänien, dass sich die Oberfläche verdoppelt, die Bevölkerung wächst mehr als noch einmal. Ja, also es ist eine fantastische Veränderung. 1933 kann man schon argumentieren. Und zwar, es ist 33 ist nicht nur ein Bezug auf, sagen wir in diesem Fall auf Rumänien oder auf die deutsche Geschichte, ja, sondern es ist ein Bezug auf die ganze europäische Geschichte. Denn 1933 passiert etwas in Europa, das verheerende Folgen haben wird für die nächsten, sagen wir, 33, wenn wir 1989 rechnen, da sind einige gute Jahrzehnte. Und darum ist 33 ein entscheidendes Jahr für ganz Europa, nicht nur für Deutschland und auch für Rumänien in diesem Fall, und leitet ein eigentlich die Veränderungen, die in der Zukunft passieren werden. Ja, das macht es möglich, dass in Rumänien dann gewisse Kräfte stärker werden, sich stärker profilieren können, zeigen können, auch wenn sie auch vorher existiert haben. Ja, aber die Stütze, die man hat, ist genauso wie heute, wenn jemand in den Vereinigten Staaten die Wahlen gewinnt, hat ein anderer einen starken Rücken in Ungarn zum Beispiel oder irgendwo. Ja, also irgendwie, so ist es auch damals geschehen. Das wäre mit 33, glaube ich, ein Argument. Sicher, die Zeit nach 1933 bis 1940 oder vielleicht sogar bis 1945 würde sich auszahlen, in einem anderen Projekt bearbeitet zu werden, erforscht zu werden. Aber da sind dann sicherlich auch andere Elemente, die da mit in Bezug gezogen werden müssen. Ja.
Ja, ich möchte noch einiges hinzufügen. 1918, 1933 sind eigentlich zwei Arten von Epochen. 1918 natürlich politisch, aber was für unser Projekt sehr wichtig war und bleibt, ist die Tatsache, dass für die deutsche Sprache und Kultur in Rumänien mit bestimmten oder unbestimmten Artikeln 1918 sehr wichtig in dem Sinne war, dass plötzlich zwei Arten von kultureller Praxis in und mit der deutschen Sprache zusammengekommen sind. Zunächst, wir wissen alle, ja, was für eine Rolle die deutsche Sprache und Kultur im rumänischen Altreich gespielt haben. Ja, Peregrinatio Academica, nicht zu reden von den vielen Leuten, die in Deutschland und in Österreich studiert haben, ihre Doktorate erhalten haben. Aber es gab auch eine deutschsprachige Präsenz in Bukarest, ja, in Iași, im Altreich. Ja, Deutsch wurde in den rumänischen Schulen unterrichtet. Es gab die ersten Lehrstühle für Germanistik in Bukarest und in Iași, Mândrescu und Bratu. Und nichts zu vergessen, wir hatten einen König aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen. Ja? Das war eine Schiene. Plötzlich, 1918, bekommt Rumänien ein Gottesgeschenk, ja, ein Vetrecard nannte dieses Geschenk Wunder. Ja, es war ein Wunder. Ja, plötzlich über 800.000 Leute, die Deutsch als Muttersprache angaben. Deutsch. Ja, auch die Bessarabien-Deutsche, auch die Siebenbürger Sachsen, die sagten, ja, sie behaupteten, dass sie Deutsch sprechen. Die sprachen ja. Ja. Die sprachen ja Deutsch in Dialekt und so. Also plötzlich eine Kultur, die in Rumänien sich einpflanzte. Auch in Bukarest vor dem Krieg hatten wir eine wichtige deutsche Gemeinde. Die evangelische Kirche in Bukarest war stark. Auch die katholische Kirche hatte Deutsch als Kommunikationssprache. Plötzlich 1918 entsteht ich sagte auch gestern, ein eigenartiges Phänomen. Diese Zusammensetzung von zwei Schienen deutscher Sprache und Kultur. Und das ist auch ein Argument, warum wir 1918 als Epochenschwelle gewesen haben. 1933, ja, ist eine Epochenschwelle für Europa, wie Kollege Grelz gesagt hat, für Rumänien. 1933 begann auch eine gewisse Wende in der Politik Rumäniens gegenüber Deutschland. Auch wenn Titulescu bis 36 Außenminister war, hatten wir schon Leute, die sich Gedanken machten, wie man mit dem neuen Reich, ja, zusammenarbeiten soll. Das wurde sehr, sehr beschleunigt dann in den nächsten Jahren. Also politisch und was in dem Komplex der deutschen Minderheiten oder der deutschen Minderheit in Rumänien geschah, das wissen wir, ja, nach 33.
Ja, wenn man sich die beiden Bände anschaut, dann liefern sie ein umfängliches Bild von allen Regionen Rumäniens, die dort behandelt werden. Also wir sehen sie gerade hinter uns auf der Landkarte. Es ist natürlich klar, dass die Forschungsvoraussetzungen zu diesen einzelnen Regionen sehr unterschiedlich sind. Also zu den Siebenbürger Sachsen ist sicherlich sehr viel geforscht worden, zu den Banater Schwaben ebenfalls. Aber es gibt ja andere Regionen, die im Buch ebenfalls behandelt werden. Ich denke da an die Dobrudscha oder an Bessarabien, wo ja wirklich noch in vielen Bereichen Grundlagenarbeit geleistet werden muss. Das ist jetzt eher eine Frage sozusagen nach der Werkstatt dieses Projektes. Wie schwierig war es für diese eher randständigen Regionen, das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern einfach so im Forschungskontext, Autorinnen und Autoren zu finden, ja, die entsprechenden Beiträge zu erstellen?
Sie haben das wichtige Wort Werkstatt schon ausgesprochen. Das Projekt war ein Projekt über die rumänische Kultur. Das muss ich von vornherein betonen, ja. Ein Projekt über die rumänische Kultur und über die Beziehung dieser rumänischen Kultur, sagen wir, mit einer unterschwelligen Schicht, die zu diesem zu dieser Mannigfaltigkeit dieser rumänischen Kultur beigetragen hat. Wenn Sie mir erlauben, ich werde ein bisschen vielleicht zu weit gehen im Bezug auf Ihre Frage. Die Voraussetzung dieses Projektes war, es war eine, ich habe das auch gestern gesagt, keine ideologische, sondern eine theoretische Voraussetzung. Die Kulturen sind an sich heterogen. Die rumänische Kultur ist auch heterogen. Und das muss man nicht nur so behaupten und betonen. Man muss das auch untersuchen. Und diese Kontaktschicht mit der deutschen Kultur, mit der deutschen Sprache geschah im rumänischen Raum, wie gesagt, auf eine sehr komplexe Weise. Einerseits eine europäische Kultur, die in Rumänien im Prozess der Modernisierung gebracht werden musste. Andererseits eine konkrete Präsenz, das sind die Gegebenheiten, ja, von Leuten, die Deutsch sprachen und einen kulturellen deutschen Hintergrund hatten. Ja, also ich spreche jetzt nicht nur von der intellektuellen Schicht, sondern auch von den einfachen Leuten, ja, die sächsischen Bauern oder Bewohner der sächsischen Städte, also die Verwandten Schwaben in der Bukowina, die Juden, die Deutsch sprachen, die hatten einen gewissen kulturellen Hintergrund und das wurde zusammengebracht. Also die rumänische Kultur hatte an sich die Chance eines großen Gewinns. Wie man dann mit diesem Gewinn man umging, das ist eine andere Sache. Ja, und das wollten wir auch im Laufe der Jahrzehnte untersuchen. Das Projekt wurde genehmigt mit einer Bedingung, dass zwei akademische Zentren in Rumänien zusammenarbeiten. Ja. Also das war die Voraussetzung. Und ich habe das Projekt zunächst konzipiert. Ich habe einen Freund, Rudolf Greff, gefragt, ob er mit den Leuten in Klausenburg mitmachen wollen. Und er sagte natürlich, ja. Und so gab es eine starke Voraussetzung für die Genehmigung. Es waren 170 Projekte, 20 wurden genehmigt. Und unter diesen 20 bekamen auch wir diese Million Euro. Das war für Rumänien viel Geld, ja. Aber das Wissenschaftsministerium hat dieses Geld 2016 zur Verfügung gestellt, also für 20 Projekte in allen Bereichen. Und unser Projekt war das einzige im sogenannten humanistischen Bereich. Und das genehmigt wurde. Unser Personal, das waren auch Forscher mit großer Erfahrung, ja, aber auch Doktoranden, die sich in dieser Arbeit eigentlich, im Rumänischen gibt es diesen Ausdruck, Schaufelgut Mina, ja, sie haben geübt, ja, sie haben sich in der wissenschaftlichen Arbeit geübt und sie haben sehr, sehr vieles geleistet. So, das ist auch ein Gewinn dieses Projektes, dass wir Leute aus verschiedenen Generationen zusammengebracht haben, aus verschiedenen akademischen Zentren, Leute, die sich nicht kannten, vorher nicht kannten, ja. Und plötzlich jetzt machen sie alleine, ja, ohne uns, gemeinsame Projekte. Ja.
Also, wie Sie sagen, es gibt für die meisten Regionen aus dem heutigen Rumänien gibt es eine ernste wissenschaftliche Forschung zur Geschichte dieser Bevölkerung. Mit der Dobrogea, da haben Sie selbst Ihre Erfahrungen und wissen, was da geschehen ist. Tatsache ist, dass durch diese zwei Gruppen von älteren und jüngeren Wissenschaftlern haben wir den ganzen Raum irgendwie abgedeckt. Und man hat ja eine Literatur zur Verfügung, die man benutzen kann. Wir haben auch Archivarbeit relativ viel gemacht. Wir haben Mitarbeiter aus dem Institut, Florian ist da und Kollegen sind da, die effektiv mitgearbeitet haben oder vom Institut aus Tübingen. Und so, dass wir das abdecken konnten. Das Problem, das entstanden ist, das gestern hat Professor Hösch das auch erwähnt, war die Tatsache, dass es war die Zeit der Pandemie. Obwohl diese Summe Geld da existierte und man Forschung betreiben hätte können und auch reisen hätte können in Archiven und in Bibliotheken, war das dann eine Zeit lang etwas eingeschränkt und konnten wir das nicht so locker machen. Aber alle negativen Dinge haben auch ihre positiven Seiten. Es war dann mehr Zeit zum Sitzen und zum Überlegen und zum Schreiben. Und das ist dann auch so geschehen, so dass die Texte dann geliefert werden konnten. Und das war auch für die jungen Kollegen und Kolleginnen eine gute Chance, um sich zu profilieren. Denn diese Leute haben jetzt einerseits, wie Professor Hösch sagt, sie haben sich geübt, indem man sagt, waren ja keine richtigen Anfänger.
Ja,
es waren Leute, die hatten schon eine Erfahrung in dem Bereich. Andererseits sind sie jetzt imstande, auf eigenen Beinen selbst diese Dinge zu machen. Man müsste trotzdem sagen, es gibt sicher eine Forschung zu Siebenbürgen, das ist die Stärkste. Wir haben Historiker auch hier im Saal, die da massiv gearbeitet haben, das kennen wir. Es gibt dann auch eine gute Forschung zu Bukowina, ja, haben wir auch. Es gibt auch eine zum Banate, wo wir jetzt auch ein Institut hier in Deutschland haben, die das betreibt, wo aber diese Forschung auch im Laufe der Zeit seine Oszillationen gehabt hat und seine Wendungen und auch seine ideologischen oder sagen wir seine ideologisch-ideatischen Schwankungen gehabt hat. Das ist jetzt teilweise schon, glaube ich, auch überwunden. Und sicher, es gibt dann, man könnte sagen, vielleicht, ich habe jetzt eine Doktorandin, die arbeitet zu Bukarest, sehr, sehr fleißig. Es sind Leute, die arbeiten jetzt auch weiter auf, sagen wir, zu anderen Grenzregionen. Es gibt Leute, die arbeiten zu Bessarabien und auf so Geschichte. Und so, dass wir das schon abdecken konnten und so konnte das hier auch geschehen. Ich möchte noch etwas sagen. Es ist ein Buch zur Geschichte der rumänischen Kultur, das gelacht worden. Es ist auch ein Buch mit zwei Wänden, in dem auch die deutsche Minderheit erscheint, oder sagen wir die deutschen Minderheitengruppen, oder wie wir sie schon nennen wollen, das können wir noch lange diskutieren. Es ist aber nicht eine Geschichte der deutschen Minderheit. Also das muss man schon unterstreichen. Es ist eine Geschichte, in der die Geschichte der deutschen Minderheit mit einbezogen wird und ihre Rolle in dem neuen Rumänien nach 1918 unterstrichen wird, eben durch den Kontakt mit dieser Kultur, eben durch ihre Bedeutung als Träger einer Kultur, eines Einflusses, den es bringen könnte. Denn Sie müssen sich überlegen, wir haben bis 1918 ist Rumänien, das Kleinrumänien, das Altreich, ja, ist das verbündet mit dem Leib und mit den Zentralmächten, ja. 1918 ist der Krieg verloren von den Deutschen und von Österreich-Ungarn und die neue rumänische Regierung orientiert sich total in Richtung Frankreich. Diese Bevölkerung, die wir in Banate haben und die wir auch in Siebenbürgen haben, ja, in der Bukowina haben, ja, diese Bevölkerung ist eine Bevölkerung, die hat bis dann auch die Rumänen selbst haben im österreich-ungarischen Heer gedient bis zum Jahre 1918. Der Roman von Livio Brenner ist ja einer der bekanntesten in diesem Sinne. Und sicher, diese Bevölkerung musste dann mit einbezogen werden in dem neuen Konstrukt und ihre Erfahrung sollte in dem neuen Konstrukt dann auch benutzt werden. Und hier ist das ist ein fantastisches Thema. Es gibt sehr viele, es gibt viele Momente, in denen sicher die deutschen Abgeordneten nicht zufrieden sind mit gewissen Gesetzen und zu gutem Recht, ja, auch. Aber gegen Ende der Zwischenkriegszeit ist die Wirtschaft der Siebenbürgen eigentlich in den Händen von siebenbürgischen sächsischen Unternehmen, von großen Unternehmen. Das auch ein Zeichen ist, dass das hat irgendwie funktioniert. Wie kann ich es jetzt nicht erklären, aber es hat funktioniert. Ja.
Vielleicht nur, um auf den Inhalt nochmal einzugehen. Sie sehen jetzt im Hintergrund die Gliederung mal des ersten Bandes. Ich wechsle gleich zum zweiten Band, um nochmal das zu verdeutlichen, was die beiden Herausgeber gerade illustriert haben, dass es eben keine Geschichte der deutschen Minderheit ist, sondern tatsächlich ein Werk, das die Rolle der deutschen Sprache und Kultur in Rumänien im Untersuchungszeitraum behandelt.
Darf ich nur ganz kurz etwas noch dazu sagen? Es geht darum, um die Erfahrung von Leuten, die in Deutschland und in Österreich, also in Deutschland, deutschen und österreichischen Universitäten studiert haben, ja, und die nach Rumänien zurückgekommen sind. Diese Erfahrung, die eingesetzt wird in dem Konstrukt des neuen rumänischen Staates. Man muss so rechnen, die meisten haben vor 1918 in diesen großen Universitätszentren studiert, sind nach Hause gekommen. Es war eine andere politische Lage. Man war jetzt nicht mehr unbedingt so sympathisierend für die Weimarer Republik oder, ja. Aber diese Erfahrung und die Netzwerke, die Kontakte mit deutschen Wissenschaftlern, die waren extrem wichtig für die Organisierung des neuen Universitätssystems, der wissenschaftlichen Forschung. Und das sieht man schon in der Art und Weise, wie die Lehrstühle aufgebaut werden, ja, wie die Professoren entstehen, wie die Forschungsinstitute entstehen. Ja? Und das alles ist ein enormer Vorteil für ein Land, das jetzt auf einmal zeigen muss, dass es kann. Ja, also dieses Fehlen des Vertrauens in die Nachfolgestaaten, die das existiert hat, ja, manchmal zu gutem Recht, ja, das muss jetzt irgendwie das Umgekehrte bewiesen werden.
Ja, wenn Sie das Inhaltsverzeichnis des ersten Bandes ansehen, des zweiten Bandes, ja, also es gibt schon eine gewisse Gliederung. Im ersten Band befassen wir uns mit diesem direkten Kontakt zwischen der rumänischen Kultur und der Kultur Deutschlands, ja, und im zweiten Band befassen wir uns mit diesem Phänomen einer deutschen Kultur der deutschsprachigen Minderheiten in Rumänien, aber auch im Kontakt mit der rumänischen Kultur. Aber im ersten Band werden Sie sehen, bei den Kapiteln, dass wir immer wieder über diese Prozessualität der Kommunikation betont haben, ja. Zum Beispiel Wege deutscher Bücher und Presseerzeugnisse nach und in Rumänien. Das war eine sehr harte Arbeit im Archiv, ja. Wir haben die Buchhandlungen identifizieren müssen, die deutsche Bücher importierten, ja. Zum Beispiel. Das war eine genuine Archivarbeit. Natürlich kam dann die Interpretation, aber wir haben von Anfang an diese theoretische Voraussetzung, ja, diese theoretische Voraussetzung hervorgebracht. Deutsche Kultur und Literatur in Übersetzungen, ja. Dann Kunst und Künstler aus dem deutschen Bereich in Rumänien, die Tournees zum Beispiel, ja, von deutschsprachigen Truppen in Rumänien. Und ich habe auch gestern den großen Bukarester Regisseur Soare erwähnt, der in den 20er Jahren in Berlin neben Brecht und Piscator saß, ja, und vieles von denen gelernt hat und nach Bukarest gebracht hatte. Und Soare war nicht der Einzige in diesem Sinne.